Steht man vor dem unscheinbaren Eingang des Kaiserbründels in der Weiburggasse im ersten Bezirk, ist es schwer vorstellbar, dass sich dahinter ein luxuriöses Bad mit Saunabetrieb befindet. 1904 fand in diesem Bad ein für damalige Verhältnisse außerordentlicher gesellschaftlicher Skandal statt. Als der Bruder des Kaisers Franz Josef, der Erzherzog Ludwig Victor, angeblich einem anderen Mann Avancen gemacht haben soll und dieser ihn ohrfeigte. Der für seine homosexuelle Orientierung bekannte Erzherzog wurde danach aus dem gesellschaftlichen Leben des Hofes verbannt und musste sich mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Wie schwer es für queere Menschen in der Stadt war, sich zu bewegen und sie immer Orte aufsuchen mussten, die versteckt oder gut getarnt waren, davon handelt die heutige Folge der
Geschichtskreislerei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und
Walter.
Ja, wir begrüßen euch heute direkt aus der Pride und haben uns gedacht, das ist ein guter Anlass für einen historischen Streifzug durch das queere Wien. Dafür haben wir auch einen der Experten hier zu Gast und es freut uns total, dass wir den Andreas Brunner begrüßen dürfen. Hallo Andreas.
Hallo.
Andreas ist Historiker, Autor und Co-Leiter von Queen, dem Zentrum für queere Geschichte. Andreas, erzähl mir mal selber, was tust du so?
Was tue ich so? Ich bin Co-Leiter eines Archivs, einer Bibliothek und einer Forschungsstelle für die Geschichte von LGBTIQ-Personen in Wien und Österreich. Also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen, Intergeschlechtliche und jene, die sich auch als queer oder non-binary or whatever definieren.
Ja, und das hat ja eine lange Geschichte. Und insofern, wie kommen wir jetzt eigentlich aufs Kaiserbründel?
Naja, das Kaiserbründel ist so einer der Orte, der halt mit einer sehr bekannten Geschichte auch verbunden ist, weil halt der jüngste Bruder von Kaiser Franz Josef, Erzherzog Ludwig Victor, genannt Luzi Wuzi, in diese Geschichte verwickelt ist. Er ein regelmäßiger Gast in diesem Bad war, das ja damals Zentralbad geheißen hat und eine der nobelsten Badeanstalten von ganz Wien gewesen ist. Und es war halt für ein Mitglied des Erzhauses der Familie Habsburg schon sehr ungewöhnlich, dass er in eine bürgerliche Badeanstalt überhaupt geht. Ja. Und bei Hof hat man das auch durchaus mit Widerwillen gesehen. Also es gibt Berichte und Tagebucheinträge, von der Nora Fugger etwa, einer Hofdame, die sich unglaublich darüber echauffiert, dass ein Mitglied eben der kaiserlichen Familie mit dem Pöbel badet.
Wo hat sich denn das Kaiserbründel überhaupt befunden?
Also das Kaiserbründel, das Zentralbad, ist in der Weiburggasse.
Also im ersten Bezirk.
Im ersten Bezirk, gleich hinterm Stephansdom, in einem sehr prächtigen historistischen Bau, ja, gegenüber der Franziskanerkirche.
War das schon immer so ein gemischtes Bad oder war das immer schon Platz eben für unterschiedliche Gruppen, soziale, oder hat sich da immer der Adel und das gute Bürgertum dort getroffen?
Also was jetzt die soziale Durchmischung betrifft, war das eine Preisfrage. Ja. Das Zentralbad, heutige Kaiserbründel, war sicherlich kein Bad für die proletarische Bevölkerung von Wien, sondern für das Großbürgertum oder den Adel, weil die Eintrittspreise hätte sich ein Kleinverdiener gar nicht leisten können. Bäder waren auch in dieser Zeit strikt geschlechtlich getrennt. Also es gab ein Männerbad und ein Frauenbad. Und durch diese sozusagen Trennung waren diese Bäder durchaus auch beliebte Anlaufplätze für Menschen, die gleichgeschlechtlich empfunden haben. Und so auch das Zentralbad.
Ja, und bevor wir jetzt auf so Orte gehen, zum Zentralbad selber zurück, dieser Skandal, den es ja da auch gegeben hat, ich habe mal gelesen, da gab es was mit einer Ohrfeige, also sollen wir über den mal sprechen?
Ja, das ist alles sehr im Dunkeln, ja, da wir kaum Dokumente darüber haben. Es ist viel sozusagen aus dritten Quellen auch erschlossen, da das Familienarchiv der Habsburger bezüglich Ludwig Victor bummfest zu ist, wie man auf Wienerisch sagen würde. Ja, also da gibt es keinen Zugang. Die Familie Habsburg hat auch überhaupt kein Interesse, sich mit einem Pink Sheep of the Family, ja, wie man sagen könnte, zu schmücken. Daher, es gibt Geheimdienstberichte, aber nicht unmittelbar zu diesem Fall. Es kam zu einer Auseinandersetzung, was genau vorgefallen ist, wissen wir im Grunde nicht.
Ich habe bei dieser, also wie ich von einer möglichen Ohrfeige gelesen habe, habe ich sofort natürlich an die Zeit denken müssen. Es ist ja die Zeit des Leutnant Gustl zum Beispiel, der, wo ja ein ganzer Roman darüber handelt, dass ein Leutnant von einem Bürgerlichen geohrfeigt wird und was das nicht für eine große Schande wäre. Also wir müssen uns ja da zurückversetzen. Also erstens sozusagen überhaupt diese Standesschranken, aber natürlich auch die bürgerliche Moral, weil man muss ja sagen, Wien war ja nicht immer die Stadt, die sich jetzt irgendwie divers, weltoffen und so wie in Wien bekennend darstellt.
Naja, es gab ein Totalverbot für homosexuelle Handlungen. Der Paragraf 129 1b, den der Bruder von Luzi Wuzi erlassen hat, 1852, verfolgte Unzucht wider die Natur, a mit Tieren, b mit Personen desselben Geschlechts, mit einer drastisch hohen Strafe von 1 bis 5 Jahre schwerem Kerker. Insofern waren natürlich alle diese Handlungen, auch wenn sie angebahnt wurden, denn der Versuch war dann später strafbar, waren natürlich gesellschaftlich und polizeilich geächtet. Das traf grundsätzlich auch auf Ludwig Victor zu. Als Mitglied der herrschenden Familie des Kaiserhauses war er halt von dieser Strafverfolgung mal ganz grundsätzlich ausgenommen. Und auch sein Bruder, der Kaiser Franz Josef, hat ihm, man verzeihe mir jetzt, ihm die Stange gehalten lange, ja, hat ihn bei seinen diversen Eskapaden und auch bei seinen finanziellen Problemen immer wieder geholfen. Aber da 1904 durfte Franz Josef die Hutschnur einfach gerissen sein. Ja.
Und er hat quasi seinen Bruder verbannt.
Und er hat seinen Bruder nach Salzburg verbannt. Ja.
Und war das Zentralbad dann so ein Safe Place für homosexuelle Männer? Oder, oder kann man sagen, oder wurde es toleriert oder irgendwie bekannt war es? Weil Karl Kraus hat ja, glaube ich, auch etwas immer so ein bisschen drüber geschrieben.
Nein, Safe Space, von Safe Spaces reden wir in der Zeit nicht. Ja, nirgends ist es sicher, ja, für homosexuelle Männer oder Frauen. Ja. Egal, ob sie in ein Lokal gehen, ob sie im Park jemanden aufreißen oder ob sie in ein Badehaus gehen. Sicher ist es nirgends. Ja. Überall kann die Strafverfolgung oder können Erpresser oder eben Leute, die ihnen feindlich gesinnt waren, lauern. Ja, das war selbstverständlich. Ja.
Aber in bestimmten Kreisen hat man das vielleicht ein bisschen toleriert oder es wurde hinweggesehen oder man war eben von der Strafverfolgung ausgenommen. Für andere Kreise oder für andere Gruppen fand es ja nicht statt. Also ich nehme an, Leute aus dem Prekariat, Proletarier, Proletarierinnen hatten es ja da viel schwerer als wahrscheinlich Adelige oder Bürgerliche.
Das würde ich so nicht so sagen. Auch jetzt Proletarier, Proletarierinnen, ja, hatten ihre Nischen. Die gingen halt nicht ins Zentralbad, die gingen halt ins Esterhazy-Bad, ja, im 6. Bezirk, das halt ein proletarisch geprägtes, billiges Bad war. Ja, oder später auch ins Römische Bad im 2. Bezirk in der kleinen Stadtgutgasse. Die wohlhabender waren, gingen wiederum ins Nianerbad. Im Grunde war ja jedes Bad, ja, ein Möglichkeitsort, weil die Geschlechter getrennt waren, weil Männer unter sich waren, weil man im Bad auch wenig anhat, ja, bis gar nichts. Ja, darum gibt es ja auch immer die Hinweise oder ein berühmtes Hinweisschild aus dem Esterhazy-Bad, dass Badeschürzen zu tragen seien. Ja, und wenn man so eine Aufforderung aufhängen muss, dann geht man davon aus, dass sie es nicht gemacht haben. Ja. Der Kontakt war in diesen Orten leichter aufzunehmen. Ungefährlich war es trotzdem nicht. Ja. Und es gibt eine gewisse soziale Durchmischung, also die Grenze ist immer der Eintrittspreis.
Aber zum Beispiel in Parks oder so wird es ja eventuell anders gewesen sein. Wie soll ich sagen, sind da die Klassenschranken auch gefallen?
Naja, im Finstern schaut es dann mitunter anders aus. Ja. Aber Parks waren viel, viel gefährlicher jetzt auch als Bäder. Das Bad war, weil du vorhin von Safe Spaces gesprochen hast, doch ein abgegrenzter Raum. Man hat den gewissen Überblick, wer da ist. Wenn sich jemand komisch benommen hat, hat man sie vielleicht etwas zurückgehalten. Man hatte ja dann auch durchaus ein Radar, ja, wenn man auch bei manchen der Verfolgten dieses Radar dann vermisst. Ja. Aber sei dahingestellt, ja, im Park war man sozusagen auch vor allem den Erpresserplatten gnadenlos ausgeliefert. Ja, und da gibt's zahlreiche Berichte darüber, dass eben im Park dann Homosexuelle überfallen werden oder vor allem im Prater dann auch, ja, die dann einfach zahlen müssen, ja, oder mit Anzeige gedroht wird.
Ich glaube, es waren ja auch öffentliche Toilettenanlagen ja auch so ein Ort.
Ja, das ist genau das, dasselbe wie mit den Parks, ja. Es ist halt auch wieder ein geschlechtlich separierter Raum, der auch sehr intim ist, ja, und wo sich Gleichgesinnte eben durch reine Blickaufnahme, durch reinen Blickkontakt, ja, sozusagen kennenlernen konnten. Ja. Und oft ist man dann eh rausgegangen, hat eine Runde durch den Park oder durch die Stadt gedreht, ja, und sich abgecheckt. Ja. Manchmal ist es auch dann dort zu sexuellen Handlungen gekommen, aber es war genauso ein gefährlicher Ort. Da konnten Leute reinkommen, die sich daran stießen. Ja. Wir haben immer wieder auch Hinweise in Strafakten, dass eben gerade Leute, die ins Pissoir gekommen sind, ja, und dann dort zwei Männer vorgefunden haben, die sich gerade angenähert haben, ja, die sind halt dann rausgegangen und haben den nächsten Polizisten geholt, der an der Ecke gestanden ist. Ja. Und ja, damit war die Sache gelaufen.
Wir haben jetzt also viel über öffentliche Orte gesprochen, über Parks, über Bäder, über Toilettenlagen. Hat der private Raum eine Rolle gespielt?
Darüber gibt's wenige Quellen. Aber natürlich ist auch wieder eine soziale Frage. Ja? Wenn ich jetzt Hilfsarbeiter bin, jemand, der sich eh sozusagen mit Taglöhnerei durchs Leben bringt, in einer Wohnsituation mit Familie, sechs Leute in einem Zimmer wohne, dann kann ich schlecht jemanden mit nach Hause bringen, dann kann ich Sexualpartner und Partnerinnen, das gilt für Frauen ja genauso, nicht wirklich nach Hause bringen. Dann muss ich eben auf diese öffentlichen oder halböffentlichen Orte auch ausweichen. Wenn ich jetzt gutes Einkommen bin, wenn ich sozial abgesichert bin, in einer 200 Quadratmeter Wohnung allein lebe, dann ist es noch immer gefährlich, weil ich an den Falschen geraten kann. Aber ich habe einen Raum, in dem ich mich relativ sicher bewegen kann, ja, wenn ich gerade die Hausmeister denunzieren.
Du hast ja den Paragraph 129b erwähnt, wurde da öfters zum Beispiel eben gegen Leute aus dem Prekariat oder aus den Proletarier-Schichten angewandt oder war das gleichmäßig, die Verurteilungen klassenunabhängig?
Wir können es nur für die NS-Zeit sagen, da für die Jahre davor entsprechendes Aktenmaterial nicht erhalten ist. Ja. In der NS-Zeit können wir von blanker Klassenjustiz sprechen. 80% der Verfolgten kommen aus sozial unterrepräsentierten Schichten.
Nochmal ganz kurz zurück zum Ende der Monarchie. Neben diesen Bädern und öffentlichen Plätzen, gab es da noch andere Plätze, Kaffeehäuser oder irgendwelche Restaurants, Hotels, wo sich also Menschen mit homosexueller Orientierung sich auch treffen konnten oder Kontakte schließen konnten?
Ja, es gab natürlich Lokale, keine Frage. Nur die wurden jetzt auch nicht advertised. Also man hat das nicht in Inseraten oder in Szenemedien oder was immer mitbekommen. Man hat das über Mundpropaganda auch mitbekommen. Zum Beispiel ein bekanntes Lokal in der Zeit war die Weinbar Bodega am damaligen Kolowrat-Ring, dem heutigen Schubert-Ring. Das war zwischen den 1890er Jahren, Mitte der 1890er Jahre bis in die 1910er Jahre ein bekannter und auch beliebter Treffpunkt für homosexuelle Männer und wahrscheinlich auch Frauen. Ja. Die werden dann in den Berichten oft nicht erwähnt, weil weibliche Homosexualität nicht im Fokus auch eines öffentlichen und auch eines polizeilichen Interesses stand. Ja. 95% der Verfolgten sind Männer, 5% Frauen, egal in welcher Zeit wir uns bewegen, ob in der Monarchie oder im Nationalsozialismus oder in der Zweiten Republik. Das ist völlig unabhängig davon.
Gab es da eigentlich so bestimmte Kretzeln, wo sich solche Lokalitäten konzentriert haben oder waren die so quer über die Stadt verteilt?
Ja, man kann schon den Naschmarkt als eines der Zentren feststellen und den Prater. Dazwischen gab es natürlich dann auch Lokale, aber das ist oft, das ändert sich sehr stark. Ja. Also jetzt in den 1900er, 1910er Jahren würde ich fast auch den ersten Bezirk dazu nehmen, weil da einige Kaffeehäuser und Orte belegt sind. Aber das sind oft jetzt Funde, wo es mal ein Jahr lang ja, belegbar ist. Ja. Und oft sind es auch Lokale wie die Weinstube, die Pauli in der Walfischgasse. Ja, das wird dann 1907 in einer Zeitung sogar aufs Titelblatt gebracht, dass es ein Treffpunkt der Homosexuellen sei. Das ist ein riesiger Stadtheuriger gewesen über 2 Etagen. Ja. Also es ist nicht anzunehmen, dass das sozusagen ein exklusives homosexuelles Lokal gewesen ist. Da hat es vielleicht einen Kellner gegeben, der das im Extrazimmer toleriert hat. Oder bei den Heurigen haben wir immer so Nischen, so Sitznischen, dass man sie halt da eingerichtet hat. Und von Seiten des Personals geduldet, ja, vielleicht aus eigenem Interesse auch gefördert wurde.
Also das passt eh, da. Ich wollte da nämlich auch vorher fragen bei der Weinbar Bodega, lässt sich nachvollziehen, wie entstehen diese Orte und vor allem auch, wie verbreitet sich die Kunde? Also ist das reine Mundpropaganda oder kann man das irgendwie nachvollziehen heute?
Sehr schwer. Also wir gehen davon aus, dass es sehr über Mundpropaganda passiert ist. Es gibt manchmal so Skandalberichte über Lokale, eben wie das die Pauli, aber zum Beispiel über auch die Bodega wird in der Wiener Kriminalzeitung erwähnt. Ja, das sind dann aber Medien, die jetzt auch nicht von der Masse gelesen wurden.
Ja, vielleicht hat es da sogar so einen Effekt gegeben, nicht? Ein Skandalbericht und schon sind die Leute auch ein bisschen angezogen.
So ein Skandalbericht konnte auch zur Schließung des Lokals führen. Ja, also es war ein zweischneidiges Schwert. Ja. Und man wollte ja auch nicht in der Öffentlichkeit stehen, ja, um sozusagen auch, um wieder auf den sicheren Ort zu kommen, ja, um zumindest einen teilweise sicheren Ort für Homosexuelle zu schaffen.
Die Monarchie ist zu Ende, Erster Weltkrieg, wir kommen in die Erste Republik. Gibt es da einen kulturellen, gibt es einen rechtlichen Wandel in der Angelegenheit?
Nada, nix. Ja. Der Paragraf 129.1b bleibt unverändert in Kraft, übrigens bis 1971, auch die NS-Zeit über, erst dann von der Minderheitsregierung unter Bruno Kreisky und Justizminister Christian Broder wird dieser Paragraf dann endgültig abgeschafft. Ja. Da ändert sich nichts, ja, und die österreichische Sozialdemokratie ist gegenüber diesem Thema komplett taub.
So kulturell, die Roaring Twenties, gibt es da wenigstens eine Änderung, so in der Aufmerksamkeit, in der Tolerierung, in der Offenheit?
Oder auch in der Aufweichung von Rollenbildern, Klischees, Verhältnis von Geschlechtern zueinander?
Ja, das gibt's natürlich, das gibt's sicher auch, vor allem im Kultur- und Veranstaltungsbereich. Also Auftritte einer Anita Berber und Sebastian Droste in Wien 1924, tritt im Apollo-Theater Barbette auf, ein amerikanisch französischer, heute würde man Drag-Star sagen, ja, ein Trapezkünstler, der in Frauenkleidung auftritt und wo die Zeitungen ja fast in Ohnmacht fallen, wie perfekt dieser Mann auch Frauen imitiert. Da kommt es dann auch so zu Berichten, ja, wie ist denn der überhaupt zu fassen? Wie ist denn diese Person, Barbette, ja, dieses Wunder, dieses Wunderding, ja, da wird geschwärmt, aber es kommt zum Beispiel nie Homosexualität in diesem Kontext, obwohl Barbette, der eigentlich Van der Clyde hieß, ja, ein Amerikaner war, aus England ausreisen musste, weil er mit 2 Männern erwischt wurde und deshalb Auftrittsverbot erhalten hat.
Das heißt, die Erste Republik mit einer spießigen Sozialdemokratie, da ändert sich nicht viel.
Also eben, wie gesagt, gerade so im kulturellen Bereich?
Ja, im kulturellen. Es treten dann Sänger zum Beispiel wie Paolo Montis, der dann später von den Nazis im KZ umgebracht wurde, auf. Ja. Also es gibt dann schon eine sehr vielfältige Szene, auch rund um Josephine Baker gibt es so eine queere Bubble, wenn ich das mit heutigen Begriffen so nennen könnte.
Also, dass vielleicht auch Geschlechtsvorstellungen ein bisschen fluider werden, kann man das sagen?
Ja, selbstverständlich, das sieht man ja auch an der Mode. Ja. Frauen tragen Bubikopf und Frauen sind jetzt auch unabhängiger. Ja, durch den Ersten Weltkrieg bedingt, dass sie viele Berufe von Männern übernehmen mussten, lassen sie sich jetzt auch nicht mehr im Alltagsleben so zurückdrängen. Ja. Es ist plötzlich möglich für Frauen auch ohne männliche Begleitung in ein Kaffeehaus zu gehen, ohne gleich als Prostituierte abgestempelt zu sein, wie es um die Jahrhundertwende durchaus passieren konnte. Also da gibt es einen sehr großen sozialen Wandel, der auch zu einer Fluidität, wenn man den Begriff heute verwendet, von Geschlechtergrenzen führt. Auch Themen wie Transidentität tauchen erstmals auf. Einerseits in der Sexualforschung, ja, da ist der Berliner Magnus Hirschfeld sehr wichtig, der das erste Buch über Transvestiten schreibt und erstmals auch Phänomene wie eben Transvestitismus, also die Liebe zur Verkleidung im Grunde, ja, und auch Transidentität, also den Geschlechtswandel beschreibt. Ja. Eugen Steinach mit seinem Forschungsinstitut, der erste große Hormonforscher, der 11-mal für den Nobelpreis nominiert wurde, hat experimentiert mit zum Beispiel Hodentransplantationen, um Homosexualität zu heilen. Also da sollte ein gesunder, kräftiger, heterosexueller Hoden eingesetzt bei einem Homosexuellen, dessen Geschlechtsidentität ändern. Ja. Er hat ein Hormonpräparat entwickelt, das bis in die 1970er Jahre auch bei Geschlechtsanpassungen verwendet wurde. Und das ging natürlich auch durch die Presse und hat einen Diskurs sehr befeuert.
Wien ist ja auch natürlich die Stadt Sigmund Freuds. Würde mich interessieren, hat eigentlich die Psychoanalyse da eine positive Rolle gespielt, also auch hinsichtlich eines liberalen Verhältnisses zur Homosexualität, oder hat zum Teil auch eine gegenteilige Wirkung gehabt, durchaus mit Versuchen der Pathologisierung?
Beides. Wenn man jetzt die klassische Psychoanalyse, die freudianische, sich anschaut, Freud hat ja 1905 sein Hauptwerk, was die psychoanalytische Sexualtheorie anbelangt, seine drei Thesen zur Sexualtheorie veröffentlicht, in denen Homosexualität durchaus pathologisch auch geschildert wird. Es wird dann psychoanalytische Schulen bzw. Schüler von ihm sich weiterentwickeln, also Alfred Adlers Individualpsychologie, die dann ja auch im Roten Wien eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, weil die Familienberatungsstellen individualpsychologisch orientiert waren, war ein unglaublich homophober Theoretiker. Seine Aussagen über Homosexualität strotzen nur so vor Ablehnung und ja, im Grunde auch Ekel, möchte man fast sagen. Ja. Aber auch andere wie Wilhelm Stegel, ein Schüler von Freud, der sich dann mit ihm zerkracht, ja, wird sozusagen einen eigenen Zweig, einen psychoanalytischen entwickeln, indem er behauptet, dass man Homosexualität mit Therapie auch heilen könne. Davon hat ja Freud immer Abstand genommen. Freud entwickelt auch im Laufe der Zeit eine sehr antipathologische Sicht. Ja. Also er wird dann 1935 in einem Brief an eine besorgte Mutter, wie er in der freudianischen Literatur heißt. Man weiß nicht, wer die Adressatin ist. Es ist eine Amerikanerin, die Freud schreibt, ob er nicht ihren Sohn von seiner Homosexualität kurieren könne. Freud schreibt ihr auf Englisch auch zurück, dass eben Homosexualität keine Krankheit sei, dass es kein Verbrechen sei, dass man sich auch nicht dafür schämen muss, ja, sondern dass Homosexualität eine Variation der sexuellen Funktion ist. Es wird erst in der Nachkriegszeit veröffentlicht. Aber das zeigt jetzt sozusagen Freud selbst, ja, der auch immer für die Straffreiheit eingetreten ist. Die Abschaffung des Paragraphen, Freud selbst entwickelt dann eine durchaus antipathologische, also eine nicht krankheitsbezogene Sicht auf die menschliche Sexualität und auch auf Homosexualität, vielleicht auch beeinflusst durch seine eigene Tochter Anna.
Die Erste Republik bringt offensichtlich keine wirklichen Fortschritte. Ich nehme an, es bringt aber der Austrofaschismus noch weitere Verschlechterungen.
Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es keine Fortschritte gibt. Es gibt dann schon sehr vielfältige Diskussionen. Also im Umfeld der österreichischen Liga für Menschenrechte, die sich 1926 gründet und die heute noch besteht und damit die älteste Menschenrechts-NGO Österreichs ist. Nur in der Nazizeit war sie natürlich verboten. Ja. Da hatte man an Menschenrechte kein Interesse. Ja. Im Umfeld dieser Liga gab es schon 1929 eine Petition, die von zahlreichen bekannten Persönlichkeiten, eben auch Sigmund Freud, Franz Werfel, Rosa Papier Baumgarten, eine damals sehr bekannte Opernsängerin, Rosa Mayreder, Arthur Schnitzler, und zahlreichen auch Universitätsprofessoren, Juristen unterschrieben wurden, die eine Abschaffung des Paragraphen auch forderte. Nur ist es dann im politischen Alltag auch wieder versandet.
Du hast vorher Anna Freud erwähnt, vielleicht komme ich da noch mal ganz kurz zurück. Gibt es da eigentlich große Unterschiede jetzt in den Orten zwischen Männern, Frauen?
Ja, also weibliche Homosexualität spielt sich viel mehr in einem privaten Rahmen ab. Wir beobachten, dass es Hinweise gibt, dass Lokale, die wir als hauptsächlich männlich wahrnehmen, dass es da sehr wohl auch Frauen gab, die dort verkehrt sind. Ja. Aber da weibliche Homosexualität nicht so wahrgenommen wird, auch nicht als so große Bedrohung empfunden wird, ist die Aufmerksamkeit darauf eine viel geringere als auf männliche Homosexualität. Und wenn zwei Frauen in einer Wohnung zusammengelebt haben, hat das meist überhaupt kein Aufsehen erregt. Es war bei der Wohnsituation durchaus üblich. Ja. Wenn zwei Männer zusammengelebt haben, ja, dann war das wie ein Scheinwerfer. Ja. Und ich kenne zum Beispiel eine Wohnung im vierten Bezirk, ja, in so einem großbürgerlichen Haus. Ja. Da sind zwei Eingangstüren direkt nebeneinander. Ja. Man geht also in zwei getrennte Wohnungen und dann geht man rein. Und schon im Vorzimmer gibt es eine Verbindungstür zwischen den zwei Wohnungen. Ja. Das war sozusagen auch eine Möglichkeit, auch eine homosexuelle Beziehung auch zu kaschieren. Aber das war nur für Begüterte möglich. Da musste man schon entsprechend auch bezahlen können.
Ich meine, bevor wir da chronologisch weitergehen, weil es mich doch jetzt so sehr interessiert, erzähl ein bisschen, wie kommt ihr zu euren Informationen?
Wie kommen wir zu unseren Informationen? Ja, das ist eine gute Frage, das frage ich mich auch manchmal. Nein, wir backen sie nicht, ja, sie sind nicht KI-generiert. Ja. Eine unserer wichtigsten Quellen sind Strafakten. Also Dokumente der Verfolgung, in denen bei Einvernahmen Orte genannt werden, aus denen wir auch die persönlichen Schicksale rekonstruieren. Das ist dann vor allem für die 1930er Jahre und danach, wo diese Akten auch erhalten sind, eine Möglichkeit. Das andere ist intensive Zeitungsrecherche. Also tatsächlich, früher, als vieles noch nicht digitalisiert war, sind wir tagelang in der Nationalbibliothek gesessen und haben Zeitungen durchgeschaut. Ja. Und wenn man irgendwo eine Nachricht, eine Meldung bekommen hat, also das ist hier zum Beispiel eine Geschichte, die medial sehr, sehr wichtig war, war der Skandal um den Augenarzt Theodor Beer, der von 1904 bis 1906 eben in so einen homosexuellen Prozess verwickelt war. Über den schreibt Kraus sehr viel. Ja. Wenn man jetzt sich mit dem Kraus in den 1900er Jahren beschäftigt, ja, wird man sehr oft auf Artikel stoßen, ja, da er als einer der großen Verfechter für die Befreiung der Homosexuellen auftritt, ja, und immer wieder sich gegen diese Sexualjustiz gegenüber Homosexuellen auch richtet. Ja, und er berichtet sehr, sehr intensiv über Beer, was auch persönliche Beziehungen hat, da Beer ein enger Freund von Adolf Loos ist, den ersten großen Auftrag für eine private Villa in Montreux an Loos gegeben hat. Die Villa Beer gibt's heute noch, ja, und ist sozusagen eine der ersten großen Villen oder überhaupt die erste große Villa, die Adolf Loos entwirft. Ja. Und dieser Theodor Beer wird eben beschuldigt, dass er zwei Knaben, einen unter 14, einen über 14, sexuell belästigt hätte. Er hat auch Nacktfotografien von ihnen angefertigt. Ja. Das sind sogar kleine Abschnipsel erhalten. Und es wird ein Riesenstrafverfahren und ein Riesenskandal, der sich eben von 1904 bis 1906 zieht. Ja. Und wir wussten dann, wann es war und sind in die Nationalbibliothek gegangen und haben die entsprechenden Zeitungen, die Neuen Freien Presse, die Arbeiterzeitung und andere Medien, das Wiener Tagblatt oder wie sie immer geheißen haben, für die Zeit bestellt und durchgeblättert und die Artikel über den Berg gesucht. Ja.
Sind so die großen Artikel über Prozesse oder sind es auch vielleicht andere Seiten, also Chronikseiten oder weiß nicht, gibt es sowas wie Kontaktanzeigen, verschlüsselte, kann man das sagen?
Ja, es gibt Kontaktanzeigen, komme ich wieder auf Karl Kraus zurück, er zitiert sie auch in der Fackel, ja, in einem Zusammenhang, wo er eben die Presse angreift, dass sie eben vorne Sittlichkeit spiegeln würden und hinten beim Anzeigenportal sie unsittliche Anzeigen aufnehmen und Geld damit verdienen, ja. Also so eine typische Krausgeschichte. Leider sind die Anzeigenteile der Zeitungen nicht archiviert worden. Die hat man damals nicht als historisch relevant betrachtet. Daher ist es mal ein Zufallsfund, dass ich irgendwo unter Büchern, die nicht reine Anzeigenteile waren, wo Anzeigen dazwischen waren, halt welche finden. Ja. Aber es gab sie und sie waren eigentlich relativ leicht dechiffrierbar.
Zeitzeuginnen-Erzählungen, Briefe, spielt das eine Rolle?
Kaum. Also Zeitzeuginnen jetzt für die Jahrhundertwende bei uns sowieso nicht mehr, aber grundsätzlich sind Zeitzeuginnen sehr schwer zu finden, die bereit sind, ja, auch über Schicksale, wenn sie verurteilt wurden, über diese Traumata, die sie dabei erlitten haben, auch zu reden. Ja. Und Briefe, ja, also man findet immer wieder mal Hinweise, also was weiß ich, zum Beispiel im Tagebuch von Leopold Andrian, einem Dichter des Jung Wien, der auch mit Hofmannsthal Schnitzler befreundet war. In dessen Tagebücher finden sich dann Hinweise, dass er eben in die Bodega gegangen ist, ja, und dass er dort auch mit seinem Freund, Liebhaber, sich getroffen hat. Ja. Also das sind dann so einzelne Stücke, die man findet. Ja, mit dem sogenannten Anschluss Österreichs ans Dritte Reich ändert sich alles. Neben der Kriminalpolizei, die auch bisher Unzuchtsfälle verfolgt hat, tritt nun die Gestapo, die Geheime Staatspolizei, als zweite Organisation, die eine eigene Abteilung hat, die Abteilung Römisch 2 HS, die für die Verfolgung von Abtreibung und Homosexualität zuständig ist. Dadurch erhöht sich der Verfolgungsdruck immens und auch die Verfolgungszahlen steigen rasant. Also zwischen 1937 und 1939 kommt es zu einer Vervier-einhalbfachung, ja, der Zahlen. Also das geht wirklich steil nach oben. Danach flacht es wieder etwas ab, weil mit Kriegsbeginn auch viele junge Männer in die Wehrmacht eingezogen sind und damit aus der zivilen Gerichtsbarkeit herausfallen und in die Wehrmachtsgerichtsbarkeit fallen. Die Gestapo bringt auch andere Methoden mit. Ja. Gestapo und Kripo arbeiten unterschiedlich. Ja. Die Kripo verfolgt Fälle, die von Bezirkspolizeikommissariaten kommen. Die machen auch mal eine Streife durch einen Park oder eine Beobachtung in einer Badeanstalt. Ja. Die Gestapo hat ein Prinzip, das man Schneeballprinzip nennt. Ja. Es wird ein Homosexueller oder einer, den man der Homosexualität verdächtigt, festgenommen und der wird ausgequetscht. Der muss Namen nennen. Und da wird auch nicht vor Gewalt, vor psychischer, physischer Gewalt zurückgeschreckt, vor Einschüchterung, Drohung mit Konzentrationslager, was auch immer, bis die beschuldigte Person andere Namen nennt. Die nimmt man dann wieder fest und macht dasselbe Prinzip. Und daraus ergeben sich oft Prozesse, die gegen 30, 40 Personen geführt werden. Also da werden ganze Freundschaftsnetzwerke aufgedeckt und zerstört.
Kannst du so ungefähre Zahlen nennen, wie viele Opfer da eigentlich?
Wir haben für Wien aus unseren Aktenauswertungen etwa 1500 Männer und 80 Frauen gefunden, die verfolgt wurden. Auch die Strafen, die damals ausgesprochen wurden, also ab 38 waren nicht wesentlich höher, die Strafmaße als davor. Also auch der Strafrahmen hat sich mehr als verdoppelt. Und es gab, und das ist die eigentliche Bedrohung, dann außergerichtliche Maßnahmen. Wir können feststellen, dass das Gerichtsverfahren eigentlich weitgehend nach rechtsstaatlichen Kriterien stattgefunden hat. Also die Prozessabläufe sind sozusagen in Ordnung, wenn man es so sagen will. Ja.
Recht im Unrecht.
Und ja, Recht im Unrecht. Ja. Es gibt auch Freisprüche. Man kann einen Anwalt beauftragen oder einen Verteidiger beauftragen. Ja. Es gibt die Möglichkeit, in Revision zu gehen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, außer dann an den Sondergerichten. Da ist das nicht mehr möglich. Aber danach beginnt eigentlich eine Verfolgung, die typisch nationalsozialistisch ist. Also wenn die Personen ihre Haftstrafe, ihre Kerkerstrafe abgesessen haben, ob es jetzt 6 Monate, 8 Monate oder 1,5 Jahre sind, ja, dann gibt es bei vielen einen sogenannten Rücküberstellungsantrag der Kripo oder der Gestapo. Das wurde am Schreibtisch von Beamten entschieden, weil Vorbeugemaßnahmen vorgesehen waren. Und diese Vorbeugemaßnahmen konnten relativ harmlos sein, wie zum Beispiel, dass man nach 22 Uhr kein Lokal mehr besuchen darf oder dass man sich einmal wöchentlich bei einer Polizeidienststelle melden musste. Aber es konnte im Extremfall auch eine Einweisung in ein Konzentrationslager bedeuten. Und da haben wir in Wien bislang 119 Männer gefunden, die in ein KZ eingewiesen wurden. Von denen haben nur 30% überlebt.
Die Zweite Republik hat sich ja auch nicht besonders mit Ruhm bekleckert hinsichtlich der Rehabilitierung bzw. der Übertragung eines Opferstatus für diese Menschen.
Die Zweite Republik sah die Homosexuellenverfolgung nicht als zum Beispiel nationalsozialistisches Verbrechen an, denn den Paragraphen hat es ja vorher gegeben, hat es in der NS-Zeit gegeben und der ist nachher genauso weitergegangen. Und auch die Verfolgung ist jetzt mit einer Delle in den Jahren 46, 47, 48, da hatten sie wirklich andere Probleme. Mit dieser Delle bis Mitte der 50er Jahre haben wir schon wieder ein S-Niveau. Österreich ist im europäischen Vergleich das Land mit der höchsten Verfolgungsintensität, gemessen an der Zahl der Einwohner und Einwohnerinnen. Bei Weitem und egal in welcher Zeit, ob in der Monarchie oder in der Zweiten Republik.
Jetzt kommt die blöde, universale Frage, warum eigentlich in Österreich?
Eine grundsätzlich sehr konservative Gesellschaft, minderheitenfeindlich. Ich kann jetzt alle negativen Stereotype auch aufzählen. Ja. Es gab einfach keinen politischen Willen, ja, das zu ändern. Ja. Es gab die meiste Zeit auch keine Lobbys und auch keine Selbstorganisation. Das ist was, was relativ spät erst kommt.
Ja. Vielleicht kommen wir auf das. Also wir haben ja einen bemerkenswerten Wandel in den letzten Jahrzehnten miterlebt. Und wie findet das statt? Wie setzt das ein, würdest du sagen?
Dieser Wandel hat natürlich viele Gründe. Es beginnt dann schon in den 50er Jahren eine Diskussion, ja, über diesen Strafrechtsparagraphen, ob der überhaupt sinnvoll ist, ja, weil man da ja in den intimsten Privatbereich auch von Menschen eindringt, und auch zusehends so Thesen wie, dass sich Homosexualität seuchenhaft ausbreiten würde oder auch die berühmte Prägungstheorie, ja, dass man, wenn man frühzeitig als junger Mann einen homosexuellen Kontakt hat, dann für sein Leben lang als homosexuell auch geprägt ist. Ja. All das wurde nach und nach auch von der Wissenschaft, von psychotherapeutischen Schulen, psychologischen Schulen auch widerlegt, ist auch ans Zahlenmaterial überhaupt nicht festzulegen. Machen. Ja. Und dadurch kommt es einerseits zu einem politischen Wandel, vor allem jetzt ist die SPÖ tatsächlich aktiv, also in den 50er Jahren Justizminister Otto Czadek, ja, und dann auch in der Folge eben Christian Broder. Und 1970, als Bruno Kreisky antritt mit einer Reformagenda, ist es auch irgendwie ganz oben auf der Agenda. Und auch ein Thema, das relativ geschwind erledigt ist, muss man auch dazu sagen. Ja. Und mit Duldung der FPÖ wurde dann dieses Gesetz abgeschafft.
Ja. Also quasi ja auch eine Zeit, in der es gesellschaftlich ganz viel Befreiung gibt, also wo man dieses Idaho Europas quasi so ein bisschen nach vorne gebracht haben.
Bruno Kreisky hat einfach das Fenster aufgemacht, ja, und Österreich durchgelüftet, ja, und Bewegungen, Tendenzen, gesellschaftliche Entwicklungen, die es anderswo schon gab, sozusagen reingelassen und einen Reformprozess umgesetzt. Ja, das sieht man ja auch dann in der gesamten Familienrechtsreform, ja. Die Stellung der Frau ändert sich radikal, sie wird ein eigenes, selbstständiges, juristisches Wesen und ist nicht mehr vom Goodwill ihres Ehemanns oder Vaters abhängig. Man glaubt ja oft gar nicht mehr, also wenn ich das auch bei Führungen erzähle, ja, bei Spaziergängen, ja, dass Frauen keinen Beruf ergreifen konnten ohne Zustimmung ihres Mannes, kein Bankkonto eröffnen konnten, keinen Führerschein machen konnten, ja, über ihre eigenen Kinder kein Verfügungsrecht hatten, weil das ausschließlich dem Mann zugestanden hat, dann greifen sich heute die jungen Leute auf den Kopf. Ja.
Zu Recht.
Zu Recht auf den Kopf, ja. Aber so wahnsinnig lang ist das nicht her.
Ja, ja. Also das ist eigentlich faszinierend, gell? Wie kurz das her ist, gegen welche Widerstände das damals hat noch durchgebracht werden können. Und ich glaube, wir können uns einig sein, also so ein Reformprojekt könnte man durchaus wieder brauchen.
Reformen sind immer gut. dieser Diskurs, diese Bewegungen, auch sexuelle Befreiung, ob es jetzt für alle eine sexuelle Befreiung war, sei jetzt mal dahingestellt, ja, aber auch dieses neue Körpergefühl, das die Hippie-Bewegung, das Jugendbewegungen mitbringen, ja, das verankert sich langsam in der Gesellschaft und wird auch von der Politik wahrgenommen. Bis zu einem gewissen Maß. Darüber hinaus ja nicht. Es gibt ja nach wie vor einen Werbeverbot, es gibt ein Versammlungsverbot, es gibt ein unterschiedliches Mindestalter für männliche homosexuelle Beziehungen.
Es ist auch das ganz, ganz spät gefallen.
Das ist erst 2002 gefallen und auch nur, weil der Verfassungsgerichtshof die Aufhebung angeordnet hat, was der Europäischen Menschenrechtskonvention und dem Gleichheitsprinzip widersprochen hat. Ja. Also die Politik war hier zum Teil sehr, sehr zurückhaltend, wenn man es freundlich formuliert. Ja. Einzig sozusagen als eine der großen Reformen ist das Gesetz zur eingetragenen Partnerinnenschaft 2010, ja, das ja dann schlussendlich zur Ehe für alle führt, weil ja die österreichische Regierung damals nicht bereit war, neue Regelungen einzuführen. Und daher wurde mit einer Verfassungsbestimmung in Österreich die Ehe für alle ermöglicht.
Gut, das eine ist die Politik von oben, dazu braucht es aber immer die Initiative von unten.
Genau.
Ja. In den 60er, 70er Jahren, wo sind eigentlich die Kraftzentren, die Punkte, wo sich die Szene sich sammelt, einfach politische Forderungen stellt?
Man muss sie schon mit der Lupe suchen. Ja. Also in den 60er Jahren gibt es wenig Initiative. Es gibt so einen kurzfristigen Verband für freie Mutterschaft und sexuelle Gleichberechtigung. Eigentlich eine sehr avantgardistische Idee damals, nämlich die Forderung nach einem freien Abtreibungsrecht, ja, und der Befreiung der Homosexuellen zu verbinden, also Frauenbewegung oder zumindest die linkeren Teile der Frauenbewegung und die homosexuellen Bewegung zusammenzuspannen. Das ist damals nicht funktioniert in den 60er Jahren. In den 70er Jahren kommt es dann auch durch den Einfluss von anderswo. In den USA finden ja 69 die Stonewall Riots statt, die ja international als Geburtsstunde der zweiten Lesben- und Schwulenbewegung und Transbewegung auch gelten. Aus Frankreich kommen Impulse über die Studentenbewegung. Auch in Deutschland gründen sich ab den frühen 1970er Jahren Unigruppen, der Film von Rosa von Braunheim, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, wird im Fernsehen gezeigt, ja. What a revolution. Nur Bayern spielt nicht mit, ja.
Noch schlimmer als Österreich.
Und das führt natürlich auch zu Diskussionen. Und so ab Mitte der 1970er Jahre gibt's dann auch Initiativgruppen auf Männerseite. Die Initiative Coming Out, die sind 2 Jahre recht aktiv, schaffen es auch medial aufzutreten. Es gibt ein erstes Profilcover, es gibt dann erste Club 2 zu diesem Thema, auch wenn man sich über die Diskussion heute zum Teil auf die Haare greift. Ja. Aber es war eine öffentliche Wahrnehmung. Die Lesbenbewegung formiert sich innerhalb der Frauenbewegung, der Aktion unabhängiger Frauen, und das ist ein Anfang. 1980 gründet sich dann die Hose Wien tatsächlich als Verein. Der wird nicht untersagt. Ja, es gibt ja dieses Vereinsverbot, aber eine Expertise des Justizministers Christian Broder, der stellt fest, dass der Gesetzgeber nur Vereine gemeint habe, die in gewinnträchtiger Absicht handeln. Ja, das kann man der Hose Wien nicht unterstellen. Das ist ein ehrenamtlich geführter Verein, die verdienen nichts damit. Und daher sei diese Initiative nicht zu untersagen. Damit war dieser Paragraph des Vereinsrechts eigentlich totes Recht, weil jetzt hat man nur die Statuten der Hose hernehmen müssen und eine Blaupause erzeugen und hatte auch einen Präzedenzfall.
Genau, also Hose Wien, homosexuelle Initiative.
Aber gehen wir nochmal zurück. Die Geschichtskreislerei ist ja der Podcast der Orte.
Ja.
Was mich ja besonders interessieren würde, wo haben sich dann die Leute getroffen? Welche Lokale gab es? Was war das neue Kaiserbründelbad?
Oder was sind die Orte, über die du sprechen möchtest?
Bleiben wir bei der Bewegung, ja, weil es wirklich auch eine spannende Geschichte ist. Diese Gruppe Coming Out trifft sich im Albert-Schweitzer-Haus. Das ist ein Haus der evangelischen Diakonie. Ja. Und man ist ja doch einigermaßen erstaunt, ja, dass sich diese Gruppe in einem kirchlichen Umfeld trifft, ja, weil ihnen dort auch Räume zur Verfügung gestellt wurden. Da gab es zwar auch innerhalb der katholischen Kirche heftige Diskussionen, ob das okay ist, ja, aber schlussendlich haben sich die Liberalen durchgesetzt. Die CO-Gruppe, Coming-out-Gruppe konnte sich dort wöchentlich treffen. Auch für die Frauenbewegung gab es dann Lokale im 9. Bezirk, ja, das waren oft Kellerlokale, auch im studentischen Umfeld angesiedelt. Und dann gab es die kommerziellen Lokale, die Bars, ja, vornehmlich für Männer, am Naschmarkt zum Beispiel, der Goldene Spiegel oder im 1. Bezirk, Ecke Weiburggasse, Rauensteingasse, gab es das Café Puchheim bis Mitte der 1960er Jahre. Das ist ein sehr beliebter und auch in den Dokumenten oft vorkommender Ort ist. Ja. In der Rauensteingasse war dann auch das Café Quick, ein ganz kleines Lokal. Der Annagasse gab es das Piccadilly, das auch in Polizeiberichten vorkommt. Es gab schon das Vorgängerlokal der heutigen Disco, Why Not, ja, am Tiefen Graben, das hieß damals Brückenstube, ja, und wurde auch, haben auch einen Polizeibericht darüber gefunden, ja, wo die Polizei beschreibt, wer dort verkehrt, ja, dass es ein eher junges Publikum ist, aber dass die Fenster zu sind, dass man nicht reinsieht, ja, und sie sich deshalb nicht so gern so gut beobachten lassen, ja, weil offensichtlich sind die Polizisten dann doch selten reingegangen. Ja, ja, und dieses Lokal zum Beispiel gibt es seit Mitte der 1960er Jahre belegt. Es wird dann irgendwann in den 70er Jahren Why Not umbenannt, ja, und existiert heute noch. Ja.
Da gibt es ja auch diese schöne Fotoserie, glaube ich, von einem Fotografen, der einfach diese Disco-Eingangstüren fotografiert hat.
Ja, der Martin Frey. Ja, es sind nicht nur Disco-Türen, es sind Lokaltüren von schwulen Lokalen. Ja, und was halt immer der Fall war, von außen war selten zu erkennen, was sich dahinter verbirgt. Ne? Ich kann mich da selber noch erinnern, als ich Anfang der 80er Jahre nach Wien kam, ja, und gerade mein Coming-out hinter mir hatte, und ich hörte irgendwie von einem Lokal, dass da so Ecke Corneliusgasse, Kopernikusgasse im 6. Bezirk ist, ja, das eine Zeit lang Kopernikusstube hieß und dann in Nightshift umbenannt wurde. Ja, und ich bin halt einmal an einem Abend an diese Ecke gegangen, dort war es nichts außer finster. Und an dieser Ecke war so ein Kellerlokal und da war eine schwarze Tür. Ja? Und in dem der schwarzen Tür war ein ganz, ganz kleiner, winziger Spion. Ja? Und daneben war eine Glocke, ja, an die man anläuten musste. Ja? Ich hätte mich dort nie anläuten dran. Ja? Aber es sind dann Männer aus- und eingegangen, die ich sozusagen mit meinem Gaydar als schwul identifiziert habe. Und habe ich gewusst, okay, das ist es. Das ist das Lokal. Ja? Eine Traut habe ich mir trotzdem noch nicht.
Ja, aber die Nichtbeleuchtung war gleichzeitig Schutz und Abweis.
Ja, klar. Also grundsätzlich, das war auch bei Lokalen, die Gaststätten waren. Also in der Schleifmühlgasse gab es auch in dieser Zeit, in den frühen 1980er Jahren, so 82 bis 85, dort wo jetzt die Omas Kuchen backen, dort war auch ein Lokal, das hieß auch Coming Out und es war eigentlich ein Restaurant, ein Speiselokal. Ja, dann gab es Tische, wo man gut essen konnten, wurde von einer Lesbe und einem Schwulen gemeinsam geführt und im vorderen Bereich gab es so einen Barbereich. Ja. Auch da musste man anläuten. Ja, das war einfach gang und gäbe. Das hat sich eigentlich erst in den 1990er Jahren geändert. Zuerst einmal mit dem Café Savoy am Naschmarkt, das sich aber dann auch nicht unmittelbar jetzt als homosexuellen Lokal definiert hat. Da wurden ja mal zwei Jungs rausgeschmissen, weil sie sich geküsst haben. Ja. Darauf gab es großen Protest aus der politischen Community gegen das Küssverbot im Savoy. Ja. Boykottaufrufe natürlich. Ja. Ja, und dann schlussendlich das Café Berg 1993 ja, in der Berggasse, das erste Tagescafé gewesen ist. Ja. Mit großen Auslagen. Und ich war damals im Team der Buchhandlung Löwenherz, das gehörte ja zusammen, Café Berg und Löwenherz. Ja. Löwenherz gibt's noch, Café Berg gibt's nimmer mehr. Wir haben damals diskutiert, ob diese großen Fenster, ob sich die Leute, die Homosexuellen, die Schwulen, die Lesben überhaupt reintrauen, ja? Weil sie plötzlich sozusagen in der Öffentlichkeit stehen, ja? In einem Lokal, das so definiert ist. Ja? Unsere Angst war damals unberechtigt, ja? Die Fensterplätze waren gleich die beliebtesten.
Ja? Okay, das gut, dass sich die Zeiten so geändert haben. Aber die Hausbesetzer-Szene hat ja auch eigentlich eine Rolle gespielt, also um Plätze zu schaffen, das zur Diskussion zu bringen.
Ja, das war dann in den 1980er Jahren, also die HOSI war gerade gegründet, ja, seit Mitte der 1970er Jahre, das Ammerlinghaus, das WUK, ja, die Arena, all diese Besetzungen haben einen wichtigen Impuls gesetzt und das ging dann in den 1980er Jahren auch mit Privathäusern weiter. Die Gaga, die Gassergasse, die Spalo, die Spalowski-Gasse, die Egidi-Gasse, ja, und schlussendlich das Haus Linke Windseile 102, die heutige Türkis-Rosa-Lila-Villa, ja, die auch 1982 von einer Gruppe von Lesben und Schwulen besetzt wurde und es wurde dann ein Beratungszentrum dort gleich eröffnet und mit dem ist man zur Stadt Wien gegangen und hat gesagt, ja, wir wollen hier sozusagen auch was aufbauen. Das Haus gehörte der Stadt Wien, also das war auch insofern eine glückliche Fügung, denn mit einem privaten Hausbesitzer hätte man sich vielleicht nicht so leicht einigen können. Und die Stadt Wien, vor allem in der Person der Gertrude Fröhlich-Sandner, der damaligen Vizebürgermeisterin, es waren dann immer die Frauen in den Parteien, die sich um die Homosexuellen gekümmert haben, wenn überhaupt. Ja. Und die Gertrude Fröhlich-Sandner hat dann mit dem Verein, der dann das Haus betrieben hat, einen sogenannten Baurechtsvertrag verhandelt. Ja, das Haus wurde gegen eine symbolische Miete, ich glaube von einem Schilling damals, dem Verein übergeben und er konnte damit auch die Sanierung des Hauses durchführen. Wien unterstützt sehr viele Initiativen, auch wir von Queen könnten ohne die Finanzierung der Stadt Wien, der MA7 Abteilung Wissenschaft, unsere Arbeit nicht machen. Ja. Es wird jetzt vor dem Sommer noch ein queeres Jugendzentrum eröffnen, eine Initiative, die es schon lange gibt. Es gibt Initiativen für Regenbogenfamilien, die auch von der Stadt Wien unterstützt werden. Es gibt die Wiener Antidiskriminierungsstelle für queere Lebensweisen, an die man sich wenden kann und die auch AktivistInnen unterstützen, ja, bei ihrer Arbeit. Also da gibt es ein vielfältiges Portfolio, wenn ich es so nennen darf, der Stadt Wien. Ja. Natürlich werden sich immer wieder Themen finden und natürlich wird man immer sagen können, ja, es ist zu wenig Geld, die Finanzierung ist oft nicht ausreichend. Aber ich möchte da jetzt nicht der Stadt Wien auch in irgendeiner Form einen schwarzen Peter zuschieben. Es passiert viel in Wien. Die erste Regenbogenparade 1996, ich habe sie selbst federführend organisiert, hätte sozusagen ohne zumindest den Goodwill der Stadt Wien nicht stattfinden können. Ich hatte damals einen direkten Draht ins Büro des Bürgermeisters, dort einen Ansprechpartner und bei jeder Frage, die ich nicht lösen konnte, habe ich zum Telefon gegriffen, ja, und habe gesagt, was mache ich? Ja, weil es ja 100.000 Genehmigungen gab. Ja. Also so eine lustige Geschichte, wir sind 3 Tage vor der Parade draufgekommen, dass LKWs eine Ausnahmefahrgenehmigung brauchen. Das hat uns kein Mensch gesagt. Ja. Bei der MA Schieß mich tot muss man die beantragen. Ja. Und ich rufe dort an und sage ihm, ja, ich möchte so bla bla bla, die 5 LKWs anmelden. Sagt er, ja, schicken Sie mir die Zulassungspapiere und in 3 Wochen melden wir uns. Das geht nicht. Wir brauchen die am Samstag. Sagt er, das geht nicht. Ja, ich rufe im Bürgermeisterbüro an. Sagt er, na, rufen Sie in 20 Minuten wieder in der Behörde an. Ja, ich rufe dort wieder an. Ja, ja, machen wir. Schicken Sie mir, können Sie mir es heute noch faxen, die Unterlagen? Ja, und am Freitag kriegen Sie es dann. Aber vor 12 Uhr kommen wir, beim 12 Uhr sperren wir zu. Ja.
Super Geschichte.
Ja, wunderbar, wie manches auch möglich gemacht wird. Ja.
Also da gab es immer schon sozusagen auch ein Commitment der Stadt Wien.
Ich würde sagen, für heute vielen lieben Dank, lieber Andreas. Das war eine ganz tolle, spannende Sendung.
Danke ja, für die Einladung.
Ja. Gerne. Es verabschieden sich Andreas,
Walter
und Andreas.
Wichtige Information.
Die Geschichte der Verfolgung Homosexueller während der NS-Herrschaft in Österreich wird in der neuen Publikation unseres Gastes ausführlich und detailliert beschrieben. In dem Buch »Als homosexuell verfolgt – Wiener Biografien aus der NS-Zeit« beschreibt Andreas Brunner die dunkelste Phase der Kriminalisierung queerer Menschen. Andreas Brunner bietet auch eine Vielzahl von queeren Stadtführungen zu unterschiedlichsten Themen an. Die Themen handeln von Diskriminierung und historischem Unrecht bis zu Selbstbehauptung und Alltagsgeschichte. Informationen findet man auf der Homepage von Queen Wien. Und noch einmal zu Luzi Wuzi, dem verstoßenen Erzherzog.
Im Rabenhoftheater kann man Conchita Wurst in dem Stück Luzi Wuzi, Ich bin Kaiserin, als exzentrischen Habsburger bewundern. Die Programmankündigung, es wird ausschweifend glamourös, wird zu 100% eingelöst. Termine sind auf der Homepage des Rabenhoftheaters abrufbar.